HR Info. Bilanz.
Mit Alexander Schmidt. Noch läuft die Weltwirtschaft rund, aber wie lange die USA als Lokomotive voranfahren, das ist unklar. Handelskonflikte, ein drohender Krieg im Nahen Osten, der Umbau hin zu einer digitalen Wirtschaft, all das bringt viel Unsicherheit. Die nutzt der amerikanische Präsident, um die eigene Notenbank zu attackieren, sie unter seine Kontrolle zu bringen. Auf einem Flughafen sagt er unlängst:
Ich denke, die Fed ist verrückt geworden. Man könnte behaupten, dass es gerade viel Sicherheit und eine Menge Spielraum gibt. Aber ich denke, die Fed ist verrückt geworden.
Andere Länder versuchen das auch, die Kontrolle über ihre Notenbank zu bekommen, oder sie haben sie längst, wie das Beispiel China zeigt. Die Zinsen werden damit zu einem Spielball der Politik. Wie unabhängig sind die Notenbanken noch? Waren sie das jemals? Und was bringt diese Unabhängigkeit überhaupt? Unser Thema in HR Info Bilanz. Donald Trump hat in dieser Woche auch die Europäische Zentralbank ins Visier genommen. Nach Mario Draghis Andeutung, die EZB werde notfalls die Zinsen weiter senken, sagte der US-Präsident, das sei unfair gegenüber den USA. Trump befürchtet, dass die Exporte aus Europa billiger und damit umso attraktiver werden. Damit kommen sie seit Jahren durch, warf Trump Europa und China vor. An den Finanzmärkten wird das als Hinweis gesehen, dass er nach der Handelspolitik jetzt auch die Geldpolitik seiner Strategie America First unterordnen könnte. Dies umso mehr, als er die eigene Notenbank immer häufiger attackiert. Allen voran deren Chef Jerome Powell. In der Federal Reserve seien Leute am Werk, die nicht seine seien, klagte Trump unlängst im Fernsehsender CNBC.
No, they haven't listened to me and you know we have people, it's more than just Jay Powell. We have people on the Fed that really weren't, they're not my people.
Jerome Powell und seine Kollegen hätten einen Riesenfehler gemacht und die Zinsen viel zu schnell erhöht, sagte Trump.
They certainly didn't listen to me because they made a big mistake. They raised interest rates far too fast.
Noch bemerkenswerter waren seine Äußerungen zur Unabhängigkeit der Notenbank. Man solle mal nach China schauen, empfahl er. Der Chef der dortigen Zentralbank sei Präsident Xi. Im Gegensatz zu ihm könne er geldpolitisch tun, was immer er wolle.
Don't forget, the head of the Fed in China is President Xi. He's the president of China. He also is the head of the Fed. He can do whatever he wants.
An den Finanzmärkten haben die Investoren deshalb gespannt auf die amerikanische Notenbank Fed geschaut, mit der Frage, wird sie dem Druck des Präsidenten standhalten oder wird sie einknicken? Eine Entscheidung weniger mit ökonomischer Bedeutung, denn mit symbolischer, denn die obersten Währungshüter haben per Gesetz darauf zu achten, dass der Dollar stabil und die Arbeitslosigkeit niedrig ist. Aus den USA Martin Ganselmeier.
Die Leitzinsen in den USA bleiben vorerst in der Spanne zwischen 2,25 und 2,5%. Allerdings lässt die US-Notenbank die Möglichkeit offen, in der zweiten Jahreshälfte die Leitzinsen zu senken. Der Arbeitsmarkt in den USA sei zwar weiter stark und die Inflation unter der Zielmarke von 2%. Allerdings wird die Stärke der US-Wirtschaft nicht mehr, wie bisher, als solide eingestuft, sondern nur noch als moderat. Wörtlich heißt es in der Erklärung der US-Notenbank, die Unsicherheiten über die Wirtschaftsaussichten haben zugenommen. Im Lichte dieser Unsicherheiten werde die Notenbank angemessen handeln, um das Wirtschaftswachstum in den USA aufrechtzuerhalten. Der in den vergangenen Monaten immer wieder beschworene Hinweis, man werde die weitere Entwicklung geduldig abwarten, fiel diesmal weg. Angesichts wachsender Handelskonflikte will die US-Notenbank vorbereitet sein, um möglicherweise in den nächsten Monaten durch präventive Zinssenkungen eine Rezession zu verhindern.
Sören H. Info Bilanz. Wie ist das zu erklären, dass ein Präsident, dessen Volkswirtschaft nahe der Vollbeschäftigung läuft und stärker wächst als die europäische, dennoch auf niedrigere Zinsen drängt? Rudolf Besch, USA-Beobachter der DK Bank, macht den Handelskrieg und seine negativen Folgen für die Wirtschaft dafür verantwortlich.
Weil er aber nächstes Jahr wiedergewählt werden möchte, möchte er natürlich eine Volkswirtschaft haben, die weiterhin gut wächst. Und das heißt, das, was an Belastung er durch die Handelskonflikte reinbekommt, das will er durch Leitzinssenkung wieder ausgeglichen haben. Das ist aus seiner Sicht durchaus keine ganz verrückte Vorstellung. Also das ist schon berechtigt aus seiner Sicht.
Zu dieser Einschätzung kommt auch der unabhängige Finanzberater Christoph Zwermann.
Da ist halt der Faktor des Handelskrieges, der speziell zwischen den USA und China existiert. Und jetzt im Grunde genommen die Federal Reserve, amerikanische Zentralbank, eigentlich die Aufgabe übernimmt, die Negativfaktoren von diesem Handelskrieg abzufangen. Und da stellt sich die Frage, ob das gelingen kann.
Und es stellt sich die Frage, wer vor allem die Folgen zu spüren bekommt, sagt Rudolf Besch.
Die Gefahr besteht, dass mit dieser Handelseskalation sich die US-Wirtschaft und die chinesische Wirtschaft irgendwie arrangieren können. Aber die weinenden Dritten sind außerhalb zu finden und da eben speziell Euroland und noch spezieller eigentlich noch Deutschland, die halt relativ von den Außenhandelsentwicklungen stark abhängig sind.
Drohende Zölle auf Autos, Maschinen oder andere Produkte made in Germany wären Gift für Millionen Firmen hierzulande, die ihre Waren in die USA oder nach Asien verkaufen. Darüber sind sich alle einig. Wenn die US-Notenbank diesem politischen Druck des Präsidenten nachgeben würde, etwa auf ihrer Sitzung im Juli, dann hätte das vermutlich auch Signalwirkung auf andere Notenbanken.
Sie ist immer noch der Taktgeber. Das bedeutet nicht, dass wenn die Fed Leitzinsen erhöht, das dann alle anderen auch erhöhen, aber sie gibt schon eine gewisse Richtung vor. Und dass sie zum Jahresanfang signalisiert hat, okay, wir sind jetzt geduldig, wir erhöhen die Leitzinsen erstmal nicht weiter, wir gucken uns das alles an, hat sofort global Auswirkungen gehabt, dahingehend, dass andere Zentralbanken gesagt haben, na gut, dann müssen wir jetzt auch nicht unbedingt weiter anheben oder bis wir den nächsten Zinsschritt nach oben machen, da warten wir jetzt auch erstmal ab. Und das merkt man jetzt auch praktisch in der nächsten Spirale. Die FED signalisiert, dass sie denkt, möglicherweise, wenn es die Daten hergibt, auch die Leitzinsen senken könnte, auch relativ kurzfristig. Und auch da sieht man die anderen Zentralbanken, die Australier haben die Leitzinsen gesenkt und senken vielleicht nochmal. Das hat eine gewisse Ausstrahlwirkung.
Eine Leitzinssenkung in den USA würde andere Länder unter Druck setzen, sagt Christoph Balz, Volkswirt bei der Commerzbank.
Wenn die Fed die Zinsen senkt, die anderen Notenbanken aber nicht folgen würden, dann kann das dazu führen, dass die Währungen in den anderen Ländern aufwerten, Exporte dieser Länder schwieriger werden. Das entspricht vielleicht nicht unbedingt dem, was die Notenbanken in den anderen Ländern anstreben. Das heißt, hier entsteht ein Druck auch auf andere Notenbanken, ihre Zinsen zu senken, um die eigenen Währungen nicht zu stark aufwerten zu lassen.
Denn in der Folge einer Leitzinssenkung in den USA würden der Dollar an Wert verlieren. Amerikanische Produkte würden dadurch im Ausland günstiger werden. Was zunächst einmal nach einem Wettbewerbsvorteil der USA aussehen könnte, wäre für viele Länder in Wahrheit aber eine Entlastung. Denn gerade in Südamerika stehen die Zinsen zum Teil noch weit oben. Wenn sie in einer weltweiten Bewegung nach unten fallen würden, würden die dortigen Staatshaushalte und Unternehmen entlastet.
Würde der Dollar jetzt runtergehen, würde das für alle Länder auf der Welt entspannend wirken und sogar die Drittländer könnten ihre Zinsen noch senken, die noch relativ weit oben sind.
Etwa Mexiko, Brasilien oder Südafrika, deren Zinsen zwischen 6,5 und gut 8% liegen. Eine Entscheidung der amerikanischen Fed hätte für sie und viele andere also Signalwirkung. Ist seit Jahresbeginn also bereits die weltweite Zinswende eingeleitet? Christoph Balz von der Commerzbank.
Wir sehen das so, dass die Wende in der Zinspolitik tatsächlich eingeläutet worden ist, dass sie demnächst die Zinsen senken wird, spätestens im September.
Sieht Christoph Zwermann ebenfalls eine Zinswende?
Wenn es den Märkten nachgeht, ja, denn die Märkte vollziehen das in absolut unglaublichem Tempo zurzeit. Man hat den Eindruck, als würde man gar nicht schnell genug mit den Zinsen nach unten kommen. Das gilt ganz besonders also auch für Europa. Also wir sehen, dass zum Beispiel ein Zinssatz in Frankreich so gut wie bei Null ist und in Deutschland eine 10-jährige Anleihe in der Zwischenzeit fast bei minus 0,30% ist. Das heißt also, hier wird das schon vollzogen.
Noch deutlicher wird dieser Effekt beim Blick auf die sogenannte europäische Peripherie, also auf die Länder des Südwesten und des Südosten.
Im Moment muss man sehen, dass wir in den letzten Wochen so extrem gefallen sind, dass zum Beispiel ein Land wie Griechenland nur noch 2,7% Zinsen für 10-Jahres-Verschuldung zahlt. Das heißt, das gab es eigentlich vorher noch nie. Ein Land wie Portugal 0,50% gab es auch noch nie. Das heißt also, erstmal ist der Effekt, der im Moment eingetreten ist, sicherlich eine unglaubliche Entlastung für die Staaten.
Die Regierungen müssen deutlich weniger für laufende und neue Kredite zahlen. Ebenfalls eine Folge der aktuellen Zinsdiskussion an den Finanzmärkten. Doch hat das alles nur mit Donald Trump und seinem Druck auf die eigene Notenbank zu tun oder steckt hinter dieser Zinswende doch mehr als nur Handelskonflikt und America First? Rudolf Besch, Volkswirt der DK Bank.
Wenn man sich das globale Bild anguckt, dann schwächt sich die Weltwirtschaft seit Ende 2017 ab. Damals hatten wir noch relativ hohe Wachstumsraten und dann in praktisch zwei Wellenbewegungen schwächte sich dann im vergangenen Jahr die Weltwirtschaft ab. Und im Zuge dessen war es einfach nicht nur eine Reaktion darauf, was die Fed gemacht hat, sondern eben auch, dass sich die Wachstumsaussichten nach und nach immer mehr eingetrübt haben.
Volkswirt Christoph Balz.
Wir haben tatsächlich eine Abschwächung in den wirtschaftlichen Aussichten. Das spielt sicherlich eine große Rolle. In vielen Ländern haben wir auch kaum Inflation. Etwa in den USA ist die Inflation aus Sicht der Fed zu niedrig. Das spricht aus Sicht der Fed für Zinssenkungen.
Finanzberater Christoph Zwermann macht ebenfalls das geringere Wachstum verantwortlich. Sieht die Umkehr der Notenbanken aber eher als vorbeugende Maßnahme.
Ich glaube, es ist so zu erklären, dass man also im Moment tatsächlich konjunkturellen Abschwung sieht. Und dieser konjunkturelle Abschwung zum allergrößten Teil aus den Handelskriegen, die ja nicht nur zwischen USA und China existieren, sondern in der Zwischenzeit ist Indien involviert, Südamerika und so weiter. Das heißt, keiner will an dieser Stelle sozusagen einen konjunkturellen Rückgang für sich als Risiko sehen und folgt dann eigentlich diesem Zinstrend. Das ist natürlich eine riesengroße Gefahr, weil an dieser Stelle natürlich auch Inflation entstehen kann. Und dann sind die Zentralbanken gefordert, tatsächlich das wieder abzufangen. Und eine Umkehr wäre dann für die Weltkonjunktur viel gefährlicher.
Solange die Inflation, also der Preisanstieg, so gering bleibt, solange werden die amerikanische Notenbank und die Europäische Zentralbank den Fuß weiter auf dem Gaspedal halten, also die Zinsen tendenziell senken oder bei Null halten. Die Frage, die an den Finanzmärkten aber seit langem schon gestellt wird, lautet: Haben Sie dazu überhaupt noch genügend Pulver? Christoph Balz.
Die Fed hätte noch am meisten Pulver, denn hier sind die Zinsen bei den großen Notenbanken am höchsten mit über 2%. Allerdings muss man auch hier sagen, in der Vergangenheit war es so, wenn es in den USA eine Rezession gab, dann hat die Fed die Zinsen um etwa 5 Prozentpunkte gesenkt. Momentan sind wir bei gut 2%. Das heißt, das Potenzial ist bei den Zinsen doch eher begrenzt. Man würde dann im Fall einer Rezession sicherlich die Wertpapierkäufe wieder ausweiten müssen. Es ist aber auch so, dass genau dieser Punkt die Fed wahrscheinlich jetzt bewegt, Richtung Zinssenkungen zu drehen, weil sie sich sagt, wir haben, wenn es tatsächlich zu einer Rezession kommt, Schwierigkeiten, die Wirtschaft wieder genügend anzukurbeln. Deshalb besser vielleicht ein vorbeugender Zinsschritt, bevor wir tatsächlich in einer Rezession landen.
Also auch sein Argument, eher vorbeugen, als sich einem Abschwung entgegenstellen mit nur noch begrenzten Mitteln. Christoph Zwermann.
Sie glauben das zumindest mal, dass Sie genügend Pulver haben. Das betont auch immer wieder Mario Draghi, der also immer wieder sagt, also dass er alle Werkzeuge, die ihm zur Verfügung stehen, einsetzen wird. Das heißt, man wird mit Sicherheit in den nächsten Monaten sogar wieder auf das Werkzeug Käufe von Anleihen zurückgreifen. Und das ist aber auch dann wahrscheinlich noch nicht die letzte Station, denn man kann ja an dieser Stelle auch noch die Minuszinsen, was zum Beispiel Japan vorhat, noch weiter ins Minus drücken.
Die Minuszinsen, damit sind die Strafzinsen für die Banken gemeint, die sie zahlen müssen, wenn sie ihr Geld bei der Europäischen Zentralbank parken, statt es zum Beispiel in Form von Krediten an die Unternehmen und Verbraucher zu vergeben. Die EZB wollte mit diesem Instrument die Konjunktur antreiben. Jetzt, so wird spekuliert, könnten sie von minus 0,4 auf minus 0,5% oder tiefer gesenkt werden. Christoph Balz.
Während die Fed es ja geschafft hat, die Zinsen immerhin um mehr als 2 Prozentpunkte zu erhöhen seit der großen Finanzkrise, haben wir in der EZB keinerlei Zinserhöhungen gesehen. Die EZB hat praktisch den Zeitpunkt für Zinserhöhungen verpasst. Bei der EZB bewegen wir uns sogar wieder auf eine nächste Zinssenkung noch im Laufe des Jahres zu. Das heißt, Zinserhöhungen sind im Euroraum wohl für die nächste Zeit sehr unwahrscheinlich. Und gerade im Euroraum muss man sich tatsächlich auf eine lange Phase sehr, sehr niedriger Zinsen, bei manchen Zinsen wie etwa den Renditen von Bundesanleihen, auch im negativen Bereich einstellen.
Das heißt, die Bundesrepublik nimmt Schulden auf und die Investoren zahlen ihr dafür noch Geld, statt Geld für ihren Kredit verlangen zu können. Das dürfte die Banken noch weiter unter Druck setzen. Für sie ist das Geschäft mit den Staatsanleihen immer weniger profitabel. Und für die EZB wiederum, die schon riesige Bestände dieser Papiere aufgekauft hat, um die langfristigen Zinsen niedrig zu halten, gäbe es ein anderes Problem, sagt Rudolf Bisch.
Bei der EZB wird es tatsächlich auch schwieriger, weil ihr einfach auch ein bisschen Material ausgeht. Bundesanleihen sind einfach schon mittlerweile ein sehr rares Gut, ja. Da wird man sehen, ob man nicht andere Finanzmarkttitel kaufen muss, wenn es denn zu größeren Belastungen für die Eurozone käme.
Umso größer der Bestand der EZB an Anleihen wird, desto mehr ist sie dessen Schuldnern verbunden, also den einzelnen Ländern, die sich so Geld leihen. Jeder Zinsschritt nach oben würde diese belasten. Einzelne hochverschuldete Staaten, wie zum Beispiel Portugal oder Italien, könnten mitunter ein ernsthaftes Problem mit ihren Staatsfinanzen bekommen. Auch hier stellt sich die Frage, wie unabhängig können oder sollen Notenbanken sein?
Wenn die Unabhängigkeit der Zentralbank nicht mehr gegeben ist, beispielsweise haben wir das im letzten Jahr in der Türkei gemerkt, dann drohen die Inflationserwartungen zu explodieren. Es kann dann passieren, dass sowohl die Märkte, aber als auch die Konsumenten oder und auch eben die Unternehmen der Zentralbank nicht mehr abnehmen, dass die Zentralbank für ein Inflationsziel steht, weil die Zentralbank signalisiert, nee, sie hat andere Ziele, die eben nicht mehr auf die Inflation zu achten. Wenn aber jetzt für die weitere Inflationsentwicklung über die nächsten 15 Jahre die Inflationserwartungen ein größeres Gewicht haben als die eigentliche wirtschaftliche Entwicklung, die konjunkturelle Entwicklung, dann kommt man relativ schnell in ein Szenario, das sich selbstverstärkend ist und es gibt eine Aufwärtsspirale und sie kommen da gar nicht mehr so schnell wieder raus. Und das ist die eigentliche Gefahr.
Sagt der DekaBank-Volkswirt. Wenn die Investoren also das Vertrauen in die Zusage einer Notenbank verlieren, dass sie für stabiles Geld steht, auch zum Preis, dass sie vorübergehend ein geringeres oder gar kein Wirtschaftswachstum hinnimmt, zum Leidwesen der jeweiligen Regierung. Christoph Balz, Volkswirt der Commerzbank, sagt:
Der politische Einfluss auf die Notenbanken war schon immer groß. Die Unabhängigkeit der Notenbanken war ja das Ziel gewesen, um die Inflation zu stabilisieren, weil man gesagt hat, die unabhängigen Notenbanker sind eher in der Lage, eine niedrige Inflation zu schaffen, nach den hohen Inflationsraten etwa in den 70er Jahren. Jetzt ist es aber so, in den letzten Jahren hatten wir fast keine Inflation mehr. Das heißt, der Vorteil der Unabhängigkeit der Notenbanken ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und man könnte jetzt auch sagen, die Notenbanken leiden jetzt an ihrem eigenen Erfolg, dass sie es geschafft haben, die Inflation niedrig zu halten und es eben dadurch eben als nicht mehr so dringlich erscheint, dass die Notenbanken unabhängig sind.
Die Europäische Zentralbank versucht schon seit langem geradezu verzweifelt, die Preise nach oben zu schieben. Sie gilt unter den großen Notenbanken aber noch als die unabhängigste, sagen die Finanzmarktprofis. Die Frage ist, wie lange noch, wenn der Druck von der Politik steigt und steigt, sagt Christoph Zwermann.
Das Problem dabei ist, dass nach und nach diese Zentralbanken tatsächlich nicht mehr unabhängig sind, weil sie gerade dem Druck der Politiker folgen, sind sie in dem Fall weniger unabhängig. Ein anderes Beispiel ist natürlich China, was in diesem ganzen großen Spiel eine ganz, ganz große Rolle einnimmt, aufgrund dessen, dass dort die Zentralbank tatsächlich nicht unabhängig ist und von der Politik mehr oder weniger die Zinsen bestimmt werden. Es hat jetzt in den letzten Monaten dazu geführt, dass man in China die Märkte regelrecht geflutet hat, um tatsächlich dem Druck der Zölle aus den USA ein Gegengewicht entgegenzusetzen.
Die Notenbanken geraten also zunehmend in den Strudel der Handelskonflikte, der Wachstumserwartungen der Regierungen und drohen zu einem Instrument zu werden, das seine Unabhängigkeit verliert.
HR Info. Bilanz.
Wie unabhängig sind Notenbanken, wenn die größte in den USA zumindest den Anschein erweckt, sie würde dem Druck des Präsidenten nachgeben? Adalbert Winkler, Professor für internationale Finanzen an der Frankfurt School of Finance.
Sie sind unabhängig von der Politik, obwohl sie natürlich von der Politik berufen werden. Das ist ähnlich wie bei Gerichten. Auch die obersten Richter werden von der Politik berufen, sollen allerdings ja Recht sprechen und nicht politisches Recht sprechen.
Volker Wieland, Professor für Geldwirtschaft an der Uni Frankfurt.
In Europa bei der EZB sieht es so aus, dass die Mitglieder des Direktoriums, und das gilt natürlich auch für die Präsidenten der nationalen Notenbanken, nur dem Mandat verpflichtet sind.
Während die EZB nur den stabilen Preisen verpflichtet ist, kommt bei der Federal Reserve in den USA noch ein funktionierender Arbeitsmarkt dazu.
Die Fed ist auch nicht so unabhängig wie die EZB, denn eine einfache Mehrheit im Kongress reicht aus, um das Gesetz, das die Aufgaben der Fed regelt, zu ändern.
Im aktuellen Handelsstreit sagen die Ökonomen, dass die Folgen längst in der Weltwirtschaft angekommen seien, sie also langsamer wachse. Adalbert Winkler.
Dann bedeutet das im Referenzkasten der Notenbank, aha, Inflationsgefahren gehen runter oder Deflationsgefahren gehen hoch, also senke ich die Zinsen. Dann sieht das so aus, als ob die Notenbank mehr oder weniger den Äußerungen des Präsidenten folgt, also des amerikanischen Präsidenten folgt. Aber in Wirklichkeit geht sie ihrem Mandat nach. Es ist für sie ja nicht zu kontrollieren, was Donald Trump sagt oder welche Politik er in Bezug auf den Welthandel und den Handel der USA mit anderen Ländern verfolgt.
Ähnlich argumentiert auch Volker Wieland.
Es ist natürlich so, dass der Handelskrieg dazu geführt hat, dass es zu einer Eintrübung in der Weltwirtschaft gekommen ist, dass die Wachstumsraten insbesondere beim Handel zurückgehen. Das hat Rückwirkungen auf das Wachstum in den USA und darauf reagiert die Notenbank nicht direkt auf Aktienpreise oder Handelskonflikte per se.
Sie ist formal nur ihren Zielen verpflichtet, kann aber indirekt sehr wohl von der Politik beeinflusst werden. Zumal Donald Trump als prominenter Vertreter der populistischen Bewegung den Notenbanken, so oft es geht, Fehlverhalten bescheinigt.
Wenn die Inflationsrate nahe bei Null ist und das Wirtschaftswachstum fällt sehr gering aus, dann sagt uns jede ökonomische Theorie, auf jeden Fall jede, die ich kenne, dass dann der Realzins nahe bei Null sein sollte oder sogar negativ. Das ist nichts Ungewöhnliches, aber es wird halt eben als etwas Ungewöhnliches und etwas sozusagen Absonderliches dargestellt, für das man dann einen Schuldigen braucht. Und für diesen Schuldigen eignen sich natürlich dann besonders die Notenbanken, denen ja vorgeworfen wird, sie erzeugen erst diesen Zins. Das stimmt ja gar nicht.
Sagt Professor Adalbert Winkler. Die Notenbanken als Übeltäter, die den Sparern und Rentnern ans Portemonnaie gehen. Tragen sie sogar zur Ausbreitung des Populismus bei? Professor Volker Wieland.
Ich denke nicht, dass wir den Populismus den Notenbanken zu Schulden rechnen können. Aber natürlich hat es mit der Wirtschaft zu tun. Wenn man jetzt das Beispiel nimmt, dass es Bürger gibt, die unzufrieden sind mit der wirtschaftlichen Entwicklung, aber insbesondere auch unzufrieden mit dem Gefühl, von außen kontrolliert zu werden, dass Entscheidungen in Brüssel gefällt werden. Deswegen beobachten wir ja in mehreren Ländern Bewegungen, die stärker auf nationale Entscheidungen, mehr nationale Souveränität setzen wollen. Und das steht natürlich in einem gewissen Widerspruch zur Europäischen Union und zur Europäischen Währungsunion.
Deren Kern die Europäische Zentralbank ist, die unabhängig von der Politik eine stabile Währung, stabile Preise garantieren soll. Die Unabhängigkeit der Notenbank ist eine Lehre aus den 60er und 70er Jahren, als es weltweit steigende Inflationsraten gab. Das Geld also an Wert verlor, sagt Adalbert Winkler.
Die Unabhängigkeit der Notenbanken ist eine historische Lehre, dass man zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die Länder, die eine unabhängige oder eine unabhängigere Notenbank hatten, dass die Inflationsrate a niedriger halten konnten, beziehungsweise wenn sie anstieg, schneller wieder zurückführen konnten. Plus, dass man festgestellt hat, dass das auf jeden Fall in der mittleren Frist nicht zu Wachstumseinbußen oder Beschäftigungseinbußen geführt hat. Und daraus hat man dann geschlossen, aha, es ist offensichtlich eine falsche Vorstellung mit der Inflationsbekämpfung zu warten, zum Beispiel, weil die nächste Wahl bevorsteht. Das ist ja dann unangenehm, wenn dann kurzfristig bei der Inflationsbekämpfung die negativen Beschäftigungs- und Wachstumseffekte auftreten. Ist es nicht richtig, das weiter in politischer Hand zu lassen, sondern diese Entscheidung der Zentralbank zu übergeben, mit dem Blick auf ihr klares Mandat.
Und ist seitdem, so sagen die Wissenschaftler, gut damit gefahren, weil die Geldentwertung heute kaum mehr eine Rolle spiele und die Weltwirtschaft bis auf die Banken- und Finanzkrise bemerkenswert stabil läuft. Die Unabhängigkeit der Notenbanken in Zeiten von Handelskonflikten und populistischer Bewegungen. Unser Thema in hr-info Bilanz. Mein Name ist Alexander Schmidt. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das unter hrinforadio.de.